Und der zeichnet das tatsächlich. Natürlich haben wir auch IT-Systeme dahinter, weil ansonsten geht das nicht. Wir zeichnen ja jeden Tag 1000 Grundrisse. Das ist also schon eine gewisse Anzahl, die wir haben. Und das funktioniert ohne eine gute Prozessstruktur nicht. Wir haben da eine ganz tolle Produktionschefin, die uns da vorantreibt.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immo-Marketing-Podcasts. Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den immomarketing.click-Podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen. So wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.click/ und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun, genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Liebe Podcast-Zuhörerinnen, liebe Podcast-Zuhörer, ich habe heute einen Wirtschaftspsychologen bei mir, also nicht bei mir im Raum, aber digital mir gegenüber. Er ist aber nicht nur ein Wirtschaftspsychologe, er ist mehr als das, er ist auch Head of Social Media und Branding. Mittlerweile ist er auch Chief Business Development Officer und er ist auch Podcaster. Regulär flüstert er mit seinen Podcast-Gästen, denn er betreibt den Maklergeflüster-Podcast, der, je nachdem, wie man es sagen möchte, gesponsert wird von MacGrundrisse, oder jedenfalls von denen dann stammt. Mein lieber Podcast-Gast ist der Markus Brückelmeier. Hallo Markus.
Hallo Alex, na wie geht's?
Gut, dankeschön. Ja, ich hoffe dir gleichermaßen.
Auf jeden Fall, ich freue mich da zu sein.
Ja. Apropos da zu sein, wir haben erst gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wo bist du denn oder warst du die letzten Tage? Weil die Frage dann mal, bist du gerade in Salzburg oder warst du erst kürzlich? Wo bist du denn jetzt gerade, dem Moment?
Ich befinde mich jetzt gerade im wunderschönen München, tatsächlich meine Heimatstadt, auch die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Die Stadt auch, in der MacGrundriss sitzt, das ist tatsächlich genau die Firma, die auch den Podcast, den ich ja normalerweise mache, bei dem du auch zu Gast warst, aus der Firma, aus der das dann hervorgegangen ist. Und ich freue mich tatsächlich jetzt auch sehr, tatsächlich da zu sein. MacGrundriss sitzt in München und ja.
Cool, ja. Wusste ich gar nicht. Also ich wusste zwar, wo du sitzt, ich wusste nicht, wo MacGrundriss sitzt. Mhm. Und das, obwohl ich sogar schon Kunde von euch bin, also ich habe schon mehrfach bei euch beauftragt, aber ehrlich gesagt nicht auf den Standard von euch geachtet, auch nicht auf die Rechnungsadresse, die ich dann bekommen habe.
Ja.
Aber cool zu wissen, dass auch natürlich da im Standard mal ist.
Genau, und vielen Dank auch für die schöne Vorstellung.
Gerne doch, ja, klar. Flüsterst du regulär mit deinen Podcast-Gästen?
Nee, das mache ich tatsächlich nicht. Ganz interessantes Thema, als wir auch zu dem Punkt gekommen sind, wie nenne ich denn unseren Podcast? War natürlich so, die meisten von unseren Kunden sind ja Makler. Und da war die Idee, dass wir einen Podcast schaffen, der den Maklern ermöglicht, sich gegenseitig ein bisschen zuzuhören. Und als ich dann wirklich mit diesem Podcast begonnen habe, übrigens auch mit einem gemeinsamen Gast, der war ja auch schon bei dir, Sandro Stadelmann war unser erster Gast und bei dir war er erst vor ein paar Folgen dabei. Auch übrigens sehr, sehr spannend, das ist ein netter Mensch. War dann die Idee, wie benennen wir den? Und dann habe ich viel mit meinem Umfeld darüber geredet. Wir haben uns überlegt, nennen wir es Makler-Talk, nennen wir es Maklergespräche und so weiter. Und irgendwann habe ich dann mit meiner Freundin drüber geredet, die überhaupt nichts mit der Branche zu tun hat. Und die hat gesagt, ach, Maklergeflüster wäre doch ein schöner Name. Dann habe ich das noch ein bisschen gechallenged mit ein paar Leuten hier bei uns aus der Firma. Und dann habe ich den Podcast Maklergeflüster genannt. Und wir hatten sogar mal eine Maklerin, die bei uns schon mal zu Gast war und die hat dann den Podcast auch Maklergeflüster genannt. Und dann habe ich mit dir gesprochen, habe gesagt, du, vielen Dank, dass du uns da so ein Kompliment machst, aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du das nennen würdest. Und daher habe ich dann auch wirklich gemerkt, weil es ja wirklich auch ein Versehen war, dass dieser Name irgendwie ganz gut ankam. Cool. Daher heißt er Maklergeflüster. Aber wir haben noch nie geflüstert.
Außer in unserer letzten Folge, dass du mal für eine halbe Minute ASMR betrieben quasi. Das war die erste Flüsterstunde oder Flüsterminuten.
Ja, absolute Premiere, genau.
Cool. Wenn du nicht gerade flüsterst, worüber sprichst du dann so regulär mit deinen Kunden, mit deinen Gästen?
Also meistens geht es vor allem um Geschichten, ja, ihre Lebensgeschichten. Wie sind sie überhaupt in die Immobilienbranche gekommen? Wie sind sie dann da auch erfolgreich geworden? Und meistens geht es dann darum, was machen sie jetzt im Moment und wie ist die Planung für die Zukunft? Und das, wir wollen da immer ein gewisses Storytelling betreiben, dass unsere Kunden möglichst auch die Möglichkeit haben, sich dann noch darzustellen. Es sind nicht nur unsere Kunden, sondern es sind natürlich auch spannende Persönlichkeiten, die da dabei sind. Und das macht dann immer sehr, sehr viel Spaß und Freude, dann auch Geschichten zu erfahren und Menschen auch so auf einer zwischenmenschlichen Ebene gut kennenzulernen.
Jetzt sprechen wir schon fast direkt genau darüber, was du jetzt aktuell so machst, aber was war denn so dein Werdegang in der Vergangenheit? Also du bist wohl Wirtschaftspsychologe. Wie war jetzt auch mal dein Weg dann zum Make-Grundriss? Warst du denn schon da, wie es den Makler für den Podcast gegeben hat oder eben nicht, wie wir gerade gehört haben, du hast ihn so mitgegründet? Ist es dann auch im Zuge dessen entstanden, weil du eben Head of Social Media und Branding warst? Also sprich mir da so ein bisschen aus der Vergangenheit heraus.
Genau, ich habe das schon gesagt, ich habe Wirtschaftspsychologie ursprünglich studiert. Das war eine sehr, sehr spannende Phase. Und dann habe ich tatsächlich auch begonnen in einem ganz anderen Bereich. Ich war Trainer, Business Trainer, war viel unterwegs bei Unternehmen, habe Führungskräftetrainings gemacht, mache das auch im Moment immer noch. Also bin auch viel bei Unternehmen unterwegs. Und in der Anfangsgründungsphase von meinem Unternehmen, das ich noch so hatte, habe ich auch die Geschäftsführer von McCondris kennengelernt. So, das Unternehmen, das gibt es ja schon seit 15 Jahren. Und dann haben wir geredet, wie man das halt häufig macht. Und jeder hat so seine Problemchen. Und das Problem von McCondris war in dem Fall, dass sie keinen richtigen Social-Media-Auftritt hatten. Und ich habe dann gesagt, okay, passt mal auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ich unterstütze euch beim Aufbau von einer guten Social-Media-Präsenz. Und ihr unterstützt mich tatsächlich so generell auch im Gründungsprozess und in der weiteren Entwicklung. Und das ist dann so gut gelaufen, dass ich auch den kompletten Marketingbereich übernommen habe bei McCondris. Da war historisch, hieß es dann noch Head of Social Media and Branding. Das ist das, was du gesehen hast. Und ist dann immer weiter vorangegangen und im Verlaufe von dieser Geschichte und wie sich das entwickelt hat, habe ich dann auch irgendwann die Idee gehabt für Maklergeflüster. Genau wie ich vorher gesagt habe, einfach da, um so eine Plattform zu schaffen für Immobilienmakler, die viel auch selbst unterwegs sind, die vielleicht auch Inspiration suchen. Und ja, neben ganz vielen anderen Kanälen, wie übrigens auch Threads, wie wir uns kennengelernt haben, ist dann auch dieser Podcast entstanden, aber auch unsere Webinare. Und mittlerweile versuche ich wirklich die komplette Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben. Das bedeutet neue Kooperationen, Gespräche mit verschiedenen anderen Playern, mal zu schauen, wo sind wir unterwegs und wie können wir uns als Unternehmen auch weiterentwickeln. Und das ist das, was ich mache, wo Marketing Teil davon ist, wo auch Maklergeflüster ein Teil davon ist, aber nur ein kleiner Teil.
Wollte ich mal fragen, machst du es dann rein auf Marketing spezifisch, um dazu zu schauen, wie du jetzt deine Firma voranbringst oder auch dann auf andere Business-Aspekte hin?
Eigentlich so ziemlich auf alle Bereiche hin. Intern zum Teil, aber vor allem mit Blick auf den Markt. Also Marketing wird da wahrscheinlich so ein bisschen zu kurz gegriffen. Wahrscheinlich, wenn man den ursprünglichen Marketing-Aspekt nimmt, dann ist es wahrscheinlich genau das. Aber so den Bereich, den ja viele im Marketingbereich sehen, Social Media, die Außendarstellung, das ist tatsächlich nur ein kleiner Teil davon. So das klassische Marketing, Kontakte mit Kooperationspartnern, mit Kunden, Networking, verschiedene Events besuchen, das ist tatsächlich auch so ein Alltagsgeschäft, das ich habe.
Also du sagst, du bist zu McCondris gekommen, weil du die Geschäftsführer von denen, also eben von McCondris, bei dir hattest in einem deiner Führungskräftetrainings?
Nee, im Gründungsprozess habe ich die einfach kennengelernt auf einem Event.
Ach so, okay, ja.
Und genau, und dann haben wir gesprochen. Und das ist halt meistens so, wenn man diese Kunde-Events hat, dann redet man und schaut, wo kann man sich eigentlich ergänzen, wo kann man sich gegenseitig unterstützen. Und so hat es tatsächlich funktioniert. Und jetzt mittlerweile Habe ich gedacht, das wird vielleicht so eine kurze Station für mich, dass ich bei Grundriss bin. Und jetzt mittlerweile ist es schon seit 5 Jahren soweit und macht mir Spaß und ich will es tatsächlich auch nicht mehr missen. Also von einer kurz angelegten Aktion ist es jetzt dann doch eher länger angelegt gewesen.
Schön, ja. Abgesehen jetzt dann vom reinen Business-Kontext, hast du auch einen privaten Bezug zum Thema Immobilien? Also jetzt sprichst du natürlich mit Maklern, über Makler, Tätigkeiten, bla bla bla. Aber hast du auch irgendwie einen privaten Kontext zum Thema Immobilien?
Also mit Immobilien hatte ich eigentlich nur insofern zu tun, weil wir in der Familie die ja so 2 Immobilien haben und da ging es natürlich auch sehr viel um das Thema Vermietung. Was kann man grundsätzlich steuerlich machen, wenn man Immobilien hat, wenn man die besitzt? Und das war tatsächlich auch so ein großes Thema, weil hin und wieder hat man ja da auch einen Mieterwechsel. Da muss man schauen, kommt vielleicht jemand Neues rein? Man braucht ein funktionierendes Exposé. Und da habe ich relativ früh schon immer unterstützt. Und es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und jetzt mittlerweile wird es immer spannender, weil ich jetzt auch fachlich in ganz neue Themen reinstarte, auch durch meine Podcast-Gäste, die ich immer wieder habe. Da baut man automatisch eine ganz, ganz tolle Expertise auf. Aber natürlich auch durch meinen Job, bei dem ich ja sehr viel unterwegs bin. Ich meine, das Thema Exposé ist ein Bereich, der ja für uns bei Grundriss jetzt ein Kernbereich ist. Und da ist es immer, es ist natürlich klar, dass man da auf Dauer eine Expertise aufbaut. Auch wenn man jetzt, wenn ich jetzt praktisch ja selber die Exposés gar nicht erstelle, sondern sie eigentlich nur vermarkte.
Glaubst du denn, dass dann dein persönlicher Bezug das nochmal ganz, das Ganze nochmal befeuert hat, dass du noch wirklich dann mit Grundriss da ins Tun gekommen bist? Wenn ich gesagt hast, du hättest gar keinen Bezug zu Immobilien, dann hättest du auch nie deine Kooperation mehr gestartet.
Nee, also ich glaube tatsächlich so dieser private Bezug, der hat nicht wirklich dazu beigesteuert, dass ich in die Richtung gegangen bin. Das, was mich von Haus aus immer begeistert hat, das sind Konzepte. Also Unternehmenskonzepte, auch generell, wie Unternehmen funktionieren, welche Potenziale es gibt, wie man vielleicht noch mehr Potenziale bei Unternehmen heben kann. Und das war es tatsächlich auch bei Grundriss, weil als erstes, wenn man komplett fremd ist, also immobilienfremd, und das war ich ja zu dem Zeitpunkt, dann hat man plötzlich ganz, ganz viel Freude, wenn man diese Dinge betrachten kann, wenn man schauen kann, wie funktioniert so ein Unternehmen systemisch, wie ist es intern, wie ist es extern, wo sind Potenziale. Das hat mich tatsächlich mehr begeistert. Das Interesse an der Immobilienbranche kam dann tatsächlich erst später, ich denke, wirklich so mit dem Austausch mit Kunden und vor allem auch mit Maklergeflüster und mit dem Netzwerken, weil man baut sich da immer tiefer rein, man weiß, was bedeutet eigentlich so ein Transaktionsprozess einer Immobilie, welche bestimmten Faktoren sind da wichtig, welche Sorgen haben vielleicht jetzt auch unsere Kunden und wie kann man diese Sorgen, wie kann man ihnen bei diesen Sorgen auch unterstützen oder Hilfe anbieten.
Was sind so die typischen Sorgen?
Von Immobilienmaklern oder von unseren Kunden, die wir im Moment haben? Also ein ganz großes Thema, das ist wahrscheinlich wie in den meisten Fällen, du hast entweder eine Einkaufsproblematik oder du hast eine Verkaufsproblematik. Und ganz lang war es ja so in der Immobilienbranche, dass du eher das Problem hattest, Immobilien für den Vertrieb zu bekommen. Und der Vertrieb der Immobilie war aber nicht so wahnsinnig schwierig. Man hat relativ schnell, vor allem jetzt zum Beispiel hier in München, hat man schnelle Käufer bekommen. Mieter bekommt man ja nach wie vor relativ einfach, in Anführungszeichen. Also das ist jetzt nicht so die große Herausforderung. Aber Käufer zu finden bei der aktuellen Zinslage ist eine ganz andere Herausforderung. Und ich glaube, da kämpfen Immobilienmakler im Moment sehr mit der Verbindung zu den Verkäufern, weil man ihnen halt auch eine klare Kommunikation geben muss, worauf kommt es denn an? Also wie ehrlich kann man sein? Wie ehrlich muss ich vielleicht auch sein, damit die Menschen auch über mich verkaufen, auch wenn ich ihnen vielleicht einen geringeren Preis nenne als jetzt ein anderer Makler? Da ist man ja auch immer so ein bisschen im Wettbewerb. Das ist eine große Sorge, die die Menschen haben. Und wie vermarkte ich eine Immobilie, sodass ich auch den richtigen Käufer finde? Und diesen Übergang vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt, ich glaube, das ist im Moment schon eine ganz, ganz große Herausforderung. Viele sagen ja auch im Moment Survive till 25. Das ist sicherlich auch ein Thema, das viele im Moment auch belastet, weil einfach das Transaktionsvolumen in den letzten Jahren oder im letzten Jahr deutlich eingebrochen ist um 30%. Das spüren wir natürlich auch als Dienstleister in diesem Bereich und deswegen sind wir da ganz stark an der Seite natürlich unserer Kunden und fühlen da auch richtig mit und wollen hier unterstützen, weil der Erfolg von unseren Leuten, von unseren Kunden ist ja am Ende des Tages auch unser Erfolg.
Das sehe ich genau. Könnte
ein Slogan sein, ne?
Ja, das nehmen wir gleich als Überschrift für heute.
Ja.
Du hast völlig recht, man muss Immobilienmarketing nicht nur machen für den Verkauf, sondern auch für den Einkauf. Also du machst jetzt die Fotos und das Exposé und die Grundrisse und alle anderen Sachen nicht nur, um das eine Objekt quasi zu bepreisen und zu verkaufen. Mhm. Du musst es eigentlich auch so sehen, dass du halt mit diesem extrem geil aufbereiteten Objekt wiederum den nächsten Verkäufer einkaufen könntest. Ich bin der Meinung, dass das viele nicht so wirklich verstehen oder nicht so berücksichtigen. Manche Leute geben sich bei manchen Objekten auch gar keine Mühe und sagen, ah, das Objekt gleich mal vermakelt so in der Richtung. Bei dem Objekt brauche ich jetzt nicht die besten Fotos, da brauche ich nicht den besten Grundriss, da brauche ich nicht das beste Marketing drumherum machen. Das werden wir so auch dann schaffen. Und ich sage, genau bei dem jetzt müsst ihr das gleichermaßen so machen. Da muss ich ebenso ins Zeug leben. Und finde ich gut von dem her, was du sagst, dass das sowohl für den Verkauf als auch für den Einkauf dann gut genutzt werden sollte.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, was die meisten Menschen verstehen müssen, mittlerweile ist Vertrauen die wichtigste Währung, die wir haben. Und so ein erster Eindruck, es ist jetzt hier wieder ein paar Euro ins Phrasenschwein, aber es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und das gilt natürlich auch für online. Wenn ich jetzt online jemanden sehe und wenn ich da online auch ein Exposé bekomme und dann sehe ich auf Instagram vielleicht, wie wird das nach außen dargestellt? Und ich habe vielleicht nicht die besten Materialien, egal ob das jetzt Bilder sind oder egal ob das jetzt ein professioneller Social-Media-Auftritt ist, dann habe ich da schon mal diesen Eindruck, dass das kein professioneller Mensch ist. Und das dann wieder herzustellen, das wird echt schwer. Und damit verbaue ich mir, glaube ich, da jetzt echt sehr, sehr viel. Mittlerweile muss man, glaube ich, sagen, da wirst du mir sicherlich zustimmen, dass es keine Alternative gibt für einen professionellen Online-Auftritt. Das ist einfach mittlerweile kein Vorteil mehr, wenn man einen hat, sondern sehr ein Nachteil, wenn man ihn nicht hat. Und ja, deswegen, damit beeindruckt man natürlich, da gehört natürlich von unserer Seite eine schöne Visualisierung, schöner Grundriss dazu, weil das auch irgendwie die Visitenkarte ist. Aber auf der anderen Seite gehört da auch einfach ein professioneller Auftritt dazu.
Ich finde auch, aus deinen letzten drei Sätzen kann man auch wieder einen coolen Slogan quasi mal bilden, von wegen mit diesen schlechten Fotos, mit diesen schlechten Außendarstellungen. Entsteht das Gefühl, dass das kein professioneller Mensch ist. Also ist natürlich auch cool zu sagen, irgendwie bemüht sich nicht, das ist auch kein professioneller Mensch, wie du sagst. Cool. Aber genau darum soll es gehen, eben den ersten Eindruck schon mal richtig positiv zu machen und da gibt es auch dann keine zweite Chance dafür.
Viele Menschen sagen jetzt vielleicht auch, ach Mensch, das ist aber oberflächlich, wie die Leute sind und da kann ich tatsächlich so mit meiner psychologischen Komponente auch sagen, ja, ob es uns gefällt oder nicht, wir Menschen, wir sind oberflächlich. Ja, das, was wir als allererstes sehen, das bleibt hängen. Ja, das nennt man ja in der Psychologie den Primacy-Effekt. Das ist tatsächlich auch im Marketing sehr viel Einzug gehalten. So ein erster richtiger Eindruck, den man sieht, den merkt man sich. Und so funktionieren wir Menschen. Das ist auch nicht böse gemeint, das ist auch nicht bewusst, sondern das ist die Emotion, die dabei rüberkommt. Kann ich jemandem vertrauen oder kann ich das nicht? Und wenn die erste Emotion, die ich mit jemandem verbinde, negativ ist, dann ist es ganz, ganz schwierig, das wieder aufzubauen.
Ja, das Ding wird natürlich sehr oft genutzt im Marketing-Primacy-Effekt, auch jetzt im Preisbildungssegment natürlich, beim Verkaufen, Einkaufen gleichermaßen. Also wer da sich weiterbilden sollte, der sollte auf jeden Fall mal in das Thema Wirtschaftspsychologie mal reinschnuppern oder Werbepsychologie. Da gibt es echt coole Begriffe, die man auch dann wirklich sich ansehen sollte.
Kann man auch richtig damit angeben, ne, wenn man die ganzen Fachbereiche kennt.
Ja, auch richtig, genau. Phrasenschwein. Du hast ja vorhin gesagt, was dich so persönlich antreibt, was dich begeistert, das sind Konzepte. Was meinst du damit genau? Was sind das für Konzepte, die du jetzt entwickelst, jetzt als Maklergeflüster, als Mac-Grundriss?
Ich weiß es tatsächlich. Es ist für mich so ein bisschen wie ein Spiel. Das klingt jetzt ein bisschen böse, weil es ist ein Unternehmen, da haben wir sehr viel Verantwortung, da hängen Arbeitskräfte dran. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich löse gerne Probleme, dann glaube ich, macht es mehr Sinn. Es ist für mich dann immer so dieser Grundoptimismus, dass ich sage, für jedes Problem, das wir haben, gibt es eine Lösung da draußen. Und damals, und das war so für mich der das Herzblut, das da tatsächlich drangehangen ist, war so, dass mit Grundriss ein Dienstleister war, der dafür bekannt war, dass er sehr preisgünstig Marketingunterlagen geliefert hat für die Exposés von Immobilienmaklern. Das machen sie auch immer noch. Aber das, die große Herausforderung ist, und du bist ja Marketing-Spezialist auch, du, weiß ich nicht, du wirst mir hoffentlich dabei zustimmen, es ist immer blöd, wenn man über den Preis verkauft. Ja, also wenn du über den Preis verkaufst, dann bist du sehr, sehr austauschbar. Und wenn jetzt ein Konkurrent dann plötzlich für 20 Cent weniger etwas anbietet, dann springen die Kunden darüber, wenn sie sehr, sehr rational unterwegs sind. Und das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte, dass wir uns positionieren als jemand, die unseren Kunden nicht nur etwas, eine Dienstleistung preisgünstig anbieten, sondern ich wollte, dass wir Partner und diesen Kunden werden, dass wir verstehen, wie sie ticken und wer sie sind. Und das war für mich die Lösung für dieses Problem der Austauschbarkeit, die wir haben. Und für mich ist das Schöne, dass wir damit begonnen haben, als erstes über Instagram unterwegs zu sein und zu sagen, hey, jeder, der einen Grundriss von mir Grundriss postet, der bekommt von mir ein Reposting. Das war so die erste kleine Mini-Sache, die ich gemacht habe. Und damals, das war ja 5 Jahre her, da hat das noch kaum jemand gemacht von unseren Konkurrenten. Ich glaube, das macht mittlerweile immer noch keiner. Und damit haben wir so ein bisschen mehr Reichweite gegeben. Und dann war der nächste Schritt, okay, jetzt im Moment ist es so, es gibt noch niemanden, dem man das so richtig zuhören kann. Es gab keinen Podcast im Maklerbereich, zumindest keinen, der andere Makler einlädt. Machen wir einen Makler-Podcast und präsentieren wir uns mit unseren Kunden, zeigen wir ein Gesicht, geben wir den Leuten eine Stimme. Das war dann der zweite große Schritt. Und der dritte Punkt war dann, das war in der Corona-Zeit, als viele Makler ein Problem hatten, wie trifft man sich eigentlich? Ja, es sind ja meistens, die Erfahrung habe ich gemacht mit unseren Kunden, dass man sehr Networking interessiert ist, dass man sehr Kontakt interessiert ist. Lasst uns doch vielleicht mal eine Möglichkeit schaffen, dass die Menschen sich zumindest online sehen können und online miteinander interagieren können. Und dann haben wir begonnen, auch die Webinare aufzubauen, die es jetzt mittlerweile einmal im Monat gibt. Und das Tolle ist jetzt, das, was ich jetzt hier gemacht habe, überträgt sich dadurch, dass wir ein Branding aufgebaut haben, als genau das, worauf es mir angekommen ist, nämlich, dass wir ehrlich Mehrwert bieten. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie jemanden manipulieren oder irgendwas Böses machen, sondern wir bieten Mehrwert durch unsere Rechtswebinare, durch unsere Psychologie-Webinare, durch Webinare im Bereich Sales und so weiter, die Menschen wirklich dazu bringen, dass sie da regelmäßig einschalten. Und wirklich fast jedes Mal um die 200 Leute, zwischen 150 und 200 Leute da in unseren Webinaren. Und das und die Menschen sind dankbar dafür, dass wir das tun. Wir machen es kostenlos. Es ist ein großer Aufwand, den wir dann natürlich auf uns nehmen. Aber es hilft uns natürlich auch, eine nähere Bindung zu unseren Kunden aufzubauen. Und das erlebe ich dann jedes Mal, wenn wir auf dem Deutschen Immobilientag unterwegs sind, wenn wir auf den Business Beats sind in Aachen oder bei anderen Netzwerkveranstaltungen, dass die Menschen auf uns zukommen und sagen, ah ja, so, wir waren letztens auch in den Webinaren, das hat Freude gemacht. Ich kenne dich von Maklergeflüster, von dem Podcast. Und das ist tatsächlich etwas, wo man dann schön in den Austausch kommt, wo wir wirklich so eine positive, wo wir vielleicht mehr sind als einfach nur so ein Dienstleister für Visualisierungen. Und das ist schön.
Bin ich ganz bei dir, ja, weil du hast gesagt, man verkauft nicht über den Preis und da gebe ich dir recht. Klar, die Leute dann zu Beginn mal Zahlen, Daten, Fakten vergleichen, damit mal kostet es jetzt 1.000 Euro und dort 800 Euro. Aber auch wenn dann mal zwei Dienstleister den jeweils gleichen Preis haben, 1.000 Euro und 1.000 Euro, wohin gehe ich dann? Zu dem Dienstleister, der mir sympathischer ist, der mir mehr ja, Emotionen auch dann bietet. Also ich entscheide mich dann emotional, auch wenn ich es dann rational begründe. Und wenn es genau. Eben dann an Mehrwert bietet und nicht nur an faktischen Mehrwert, sondern halt an sympathischen Mehrwert oder andere Goodies und Benefits, dann ist ja das dann das, was euch dann auszeichnet.
Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Wir entscheiden uns emotional und begründen rational. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir denken, und ehrlich gesagt sehe ich das häufig natürlich auch bei uns Männern, wir denken immer, ja, so, wir müssen die ganzen Zahlen hinbringen, die Wertentwicklung der Immobilie, was hat das alles für Zahlen, Daten, Fakten, wie wurde da gebaut und so weiter. Die meisten Menschen entscheiden sich in dem Moment, in dem sie in die Immobilie gehen, in dem sie vielleicht ein emotionales Bild vor Augen haben, wie könnte das sein mit meinen Kindern, wo könnten die arbeiten, wie könnte die Zukunft aussehen, ist vielleicht in der Nähe ein Spielplatz, wo vielleicht in der Zukunft dann die Kinder spielen, wo ich vielleicht eine ganz tolle Zeit mit meinem Mann oder mit meiner Frau habe. Das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie Menschen am ehesten entscheiden, wenn sie diese emotionalen Bilder im Kopf haben. Und dann wird man das tatsächlich merken, wenn diese Emotion da ist, dann sind die Zahlen, Daten, Fakten natürlich auch noch wichtig, aber sie helfen uns natürlich, unsere Entscheidung zu argumentieren. Und wer das verstanden hat, der verkauft, glaube ich, viel besser.
100%, genau. Auch das sage ich immer wieder, es hilft nichts nur, schön zu fotografieren. Du musst mit diesem Foto irgendwas aussagen, du musst irgendeine Botschaft transportieren, du musst irgendeine Story auch dann transportieren. Und genau das ist ja auch das, was beim Betrachten von Bildern oder von Exposés entsteht. Die Leute haben irgendeine Vorstellung davon und die sind entweder Horrorszenario oder Glücksszenario. Ich sage immer, die Leute sprechen zwar von einer Traumimmobilie, aber sie präsentieren eine Albtraumimmobilie. Sie zeigen hässliche Fotos her, aber sprechen dennoch davon, das ist ihre Traumimmobilie. Und denke mal, das passt doch nicht zusammen. Du sprichst von dem und zeigst aber das dann her. Ja. Und genau das ist eben das, was die Leute so wirklich dann antreibt, was sie dann wirklich in die Entscheidung dann reinbringt. Das, was sie in der Zukunft erwarten wird, dieses Emotionale, eben dieses Kinderthema, was du gerade gesagt hast, oder andere Geschichten. Auch wenn es sagt, auch wenn es darum geht, dass man sagt, ich kaufe mir eine Investmentimmobilie als Investmentanlage, als Renditeobjekt oder so. Aber rein mit diesem Rendite geht es ja nicht nur um 5%, die ich jetzt irgendwo dann erwirtschaften möchte, sondern auch das durch irgendwo emotional begründen. Auch wenn ich es vielleicht gar nicht bewusst ausspreche, aber dennoch intrinsisch wahrscheinlich vom Wortlaut her als Psychologe, irgendwo innen drin in mir ist dann irgendwas, was mich halt dann emotional triggert, um zu sagen, ich möchte dieses Objekt haben oder ich möchte es auch nicht haben.
Genau. Alex, weil ich meine, das große Thema bei, selbst bei sowas Rationalem wie Investmentimmobilie, ich meine, welches Bedürfnis steht da dahinter? Es könnte sein, dass da das Bedürfnis Sicherheit dahinter steht, für die Zukunft, für meine Familie. Das ist auch eine Emotion und das ist auch ein Bedürfnis, was jetzt nicht rein rational ist. Es könnte das Bedürfnis Selbstverwirklichung sein, dass ich mich vielleicht irgendwie in der Zukunft sehe mit einem Haufen Geld und mit ein paar tollen Autos, ja, die ich da habe, oder für, dass ich mir vielleicht was leisten kann, was schön ist. Es kann vielleicht auch so das Thema Anerkennung sein, dass ich sage, in der Zukunft bin ich jemand, der vielleicht besser dasteht als andere. Und wenn ich dann irgendwann beim Klassentreffen mal wieder jemanden sehe, dann bin ich vielleicht ein erfolgreicherer Typ als die anderen. All diese Themen, das sind ja emotionale Beweggründe, die rauszufinden, auf die einzuspielen. Und vor allem jede Zielgruppe hat da ja andere. Das ist aus meiner Sicht, aber das, da bist du ja der Spezialist, das ist aus meiner Sicht gutes Marketing.
Ich gebe dir da an, Daumen nach oben, ja, ganz richtig. Also auch ich mache das so, du hast mal ein paar Sachen angesprochen, Sicherheit, Selbstverwirklichung, Anerkennung, wie du sagst, das sind emotionale Beweggründe. Das kann man auch irgendwo wiederum nachlesen, von wegen Maslow'sche Pyramide, wo man auch dann auch so die Grundebene hat, dann geht es halt dann nach oben hin. Und wie du ganz richtig sagst, einer, der was eine 100.000 Euro Immobilie kauft, hat vielleicht andere Bedürfnisse. Auch wiederum davon abhängig, ob er dann selber drin wohnen möchte oder es dann vermietet. Weil sie jemand, der was eine 1 Million Euro Immobilie dann kauft, der hat dann wiederum andere Bedürfnisse. Und genau diese Bedürfnisse müssen irgendwo dann im Marketing getriggert werden, angesprochen werden, sei es eben dann visuell in den Grundrissen, oder auch dann mal in den Texten, in den Marketing, ja, Werbeanzeigen und so.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, dich begeistern Konzepte. Du siehst das Ganze aber mehr so als Spiel für dich quasi, um eben Probleme zu lösen. Was ist denn jetzt das Hauptproblem, was du lösen möchtest? Dein vorrangiges Problem deiner Dienstleistung, entweder für McGrundris oder für Maklergeflüster?
Ein Problem. Also, als erstes natürlich so ein Spiel wäre jetzt natürlich ein bisschen weit gegriffen, wir haben jetzt sehr, sehr viel Verantwortung. Aber ich glaube, so diese spielerische Komponente, dieses Lösungen finden, das steht bei mir stark im Vordergrund, das macht mir einfach sehr viel Freude. Das vorrangige Problem, das wir haben. Also ich denke, bei Social Media haben wir immer die gleiche Herausforderung. Und das ist mit Sicherheit auf der einen Seite eine Reichweite zu bekommen, aber nicht nur irgendeine Reichweite, sondern auch die richtige Reichweite. Und ich denke, die richtige Reichweite, die haben wir zum Beispiel schon beim Maklergeflüster. Wir erreichen vorrangig Immobilienmakler, die da sehr interessiert dran sind. Das macht mir sehr viel Freude, das merke ich an den Feedbacks. Und natürlich auch dadurch, dass die Art und Weise, wie wir es bewerben, geht natürlich auch vor allem an Immobilienmakler. Das ist eine tolle Sache. Bei McGrundris Es ist sicherlich eine ähnliche Herausforderung, die man da auch immer wieder sieht. Auf der einen Seite sind wir natürlich sehr prozessgetrieben. Da wollen wir immer effizienter sein. Wir wollen natürlich auch die Kundenzufriedenheit oben haben. Wir haben ja sehr ambitionierte Ziele, was zum Beispiel die Lieferzeiten angeht. Wir wollen da immer möglichst unter 24 Stunden bleiben, dass wenn jemand bei uns bestellt, dass wir das dann im Idealfall noch am gleichen Tag fertig bekommen. Das wird eine große Herausforderung für die Zukunft, dass wir sagen, wir können das auch unter hohen Belastungsphasen machen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich alles automatisieren. Bei uns arbeiten immer noch Menschen, die diese Grundrisse zeichnen und die da unterwegs sind. Auch da gilt es natürlich, wie kriege ich davon den Bestellvorgang bis hin zum Zeichner und dann wieder zurück diesen kompletten Prozess geschafft. Das ist sicherlich eine große Herausforderung. Und natürlich auch das Thema, wie kann ich das IT-seitig noch besser automatisieren? Wie kann ich das noch besser abbilden? Das sind momentan die großen Challenges und dann gleichzeitig auch noch die Kundenzufriedenheit steigern. Das ist, glaube ich, auf der einen Seite die Herausforderung, die wir beim Maklergeflüster hatten und auf der anderen Seite die Herausforderung, die wir beim Grundriss haben. Das eine sind Prozesse, das andere ist Reichweite.
Und das sind so eben deine Spielchen, was du tagtäglich spielst, die du dann eben ja lösen möchtest, die du gewinnen möchtest, die du upleveln möchtest.
Genau, das ist, finde ich, total spannend, sich dafür Lösungen zu überlegen, mit sehr, sehr klugen Menschen, die wir auch im Unternehmen haben, darüber zu diskutieren, nachzudenken, denken wir da in die richtige Richtung, wie können wir noch weiterdenken, sich vielleicht auch mal Hilfe von außen zu holen. Das ist etwas, wo man sich selber weiterbildet, wo man einfach selber immer mehr lernt, die eigenen Ideen weiterzubringen und besser zu denken, ja, auch systemisch zu denken. Das bringt einen da sehr voran.
Jetzt hast du eben systemisch gesagt, aber was anderes sind natürlich Systeme und falls du IT genannt gehabt, auch mit dem Thema, ihr habt Menschen dahinter sitzen oder ist das Ganze auch irgendwo mal auf KI basiert? Wenn ich jetzt meinen Grundriss, der handgezeichnet ist, zu euch schicken, zeichnet ihn ein echter Mensch? Sitzt der auch in München oder sitzt der irgendwo anders dann? Also wie läuft denn da der Prozess im Hintergrund ab?
Das ist ein echter Mensch und ja, da haben wir verschiedene Produktionsstandorte und das funktioniert soweit ganz gut. Und der zeichnet das tatsächlich. Natürlich haben wir auch IT-Systeme dahinter, weil ansonsten geht das nicht. Wir zeichnen ja jeden Tag 1000 Grundrisse. Das ist also schon eine gewisse Anzahl, die wir haben und das funktioniert ohne eine gute Prozessstruktur nicht. Wir haben da eine ganz tolle Produktionschefin, die uns da vorantreibt, die Produktion auch entwickelt, die selber tatsächlich so aus dem Bereich kam und auch angefangen hat als Zeichnerin. Und dadurch hat die eine ganz, ganz tolle Empathie mit den Leuten und auch eine ganz tolle Vorangehensweise, das umzusetzen. Genau, das funktioniert so weiter. Natürlich achten wir auch darauf, dass wir auch durch künstliche Intelligenz immer so ein bisschen besser werden. Aber uns ist auch auf der anderen Seite wichtig, dass wir halt auch Arbeitsplätze erhalten, dass wir auch wirklich echte Menschen dabei unterstützen, dass wir ihre Familien ernähren können. Das ist etwas, was ja auch ein Herzensprojekt ist.
1000 Grundrisse pro Tag ist mal eine Megasumme. Also Hut ab vor dieser großen Anzahl. Cool.
Danke. Okay. Du hast vorhin gesagt, mal sind es mehr, mal sind es weniger.
Ja, verständlich, aber im Schnitt auf jeden Fall natürlich mega. Du sagst, es geht immer um den ersten Eindruck, den man irgendwo erwecken möchte, sei es entweder für sich als Makler oder auch dann für die jeweilige Immobilie. Mit dem ersten Eindruck, da geht es halt auch um Grundrisse, also bei euch natürlich Name, Programm. Zum Teil geht es aber auch dann um Visualisierungen und vor allem über den noch größeren Part gesprochen, Marketingunterlagen. Was zählt denn da jetzt noch alles dazu? Was sind denn so auch weitere Dienstleistungen eurerseits?
Bis auf die Grundrisse. Ja, also es ist so, wir bieten eigentlich alles an, was man sich grafisch in einem Exposé vorstellen kann und auch in einem Online-Exposé. Also bei uns hat es angefangen mit dem, wie du schon gesagt hast, 2D-Grundriss. Dann gibt es ja 3D-Grundrisse, die dann auch noch eine andere Tiefe haben in ganz vielen verschiedenen Stilen. Das kann man sich alles dann selber aussuchen. Dann haben wir irgendwann begonnen, Visualisierungen zu machen, also Innenvisualisierungen. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel deine Immobilie im Neubauzustand ist oder vielleicht noch gar nicht gebaut wurde, dann haben wir hier die Möglichkeit, sie zu visualisieren. Das passiert auch häufig, wenn es zum Beispiel eine Renovierung ansteht und da halt noch keine Fotos gemacht werden können. Das Gleiche gilt dann aber auch für eine Außenvisualisierung in verschiedenen Stilen. Da gibt es mittlerweile auch ganz tolle Möglichkeiten. Wir können sogar die Umgebung nachbauen, virtuell. Das ist eine super Möglichkeit. Da können wir dann auch Videos draus machen, dass man hier ja, für online auch eine ganz andere Möglichkeit hat, ein Video mit anzuschauen. Wir können aber natürlich innen auch Touren machen. 360-Grad-Touren, einmal mit einer Visualisierung, die erstellen wir dann aus den Grundrissen heraus. Ja, das ist total interessant. Da entscheidet sich dann unser Kunde für den Stil und dann kann er selbst durch die Immobilie gehen. Und natürlich gibt es die Touren aber auch mit echten Fotos. Das bieten wir mittlerweile kostenlos an auf unserer Plattform. Da haben wir eine Software und da können Menschen dann, wenn sie 360-Grad-Bilder haben und einen Grundriss online gehen, das einpflegen und dann mit über uns das auch hosten lassen für 6 Monate und können das komplett kostenlos anlegen. Ohne Abo-Modelle, ohne irgendwas. Das ist einfach ein kostenloser Service, den wir anbieten möchten.
Also eine Hülle und Fülle an verschiedenen Dienstleistungen, die man abgesehen von Grundrissen eben bei euch so holen kann.
Genau. Ich glaube, das war alles. Ah ja, genau. Oh, Homestaging machen wir jetzt auch noch. Digitales Homestaging. Ist ja auch mittlerweile immer bekannter, so die Situation, dass man vielleicht mal ein Foto gemacht hat und dann ist es nicht so schön oder die Immobilie ist vielleicht auch noch ziemlich leer und kalt. Dann können wir die virtuell aufräumen oder in andere Stile verwandeln oder ein bisschen schöner machen oder möblieren oder unmöblieren, wenn man lieber eine leere Immobilie haben möchte. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Cool, ja. Sehr viele Sachen eben, die auch ich so anbiete und zum Teil auch dann bei dir oder bei euch so eingekauft habe. Und wie du sagst, alles davon trägt dazu bei, dass man den ersten Eindruck besser, netter, schöner, umfangreicher gestalten kann, als wie halt rein mit 2, 3 Hosentaschenfotos und halt dann am Grundriss, der von 1970 ist oder so. Vielleicht nur 3-mal gefaltet und dann irgendwo abfotografiert.
Genau. Also das ist wirklich so der Punkt, den man sich überlegen muss. Es ist ja generell so, dass der Job des Immobilienmaklers ist ein Job, wo man schon auch Konkurrenz hat und jede Möglichkeit, sich da auch mal abzuheben, ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, die man da nutzen kann. Und das ist, glaube ich, vergleichsweise eine günstige Möglichkeit.
Wir haben vorhin schon mal angerissen, was machst du denn alles, um eben entweder dich zu vermarkten oder euch zu vermarkten? Also eigentlich haben wir jetzt mal eher über euch gesprochen. Mhm. Machst du auch dann Personal Branding? Ja, jetzt ist eben du da als Markus Brückelmeier heute. Aber machst du sonst noch irgendwas in der Form?
Also alles, was wir jetzt bisher gesagt haben, ist natürlich Teil von unserem Marketing-Mix, von unserem Branding. Wir nutzen aber natürlich da auch Google hin und wieder. Wir nutzen Facebook-Ads in der Vergangenheit. Da haben wir auch viel mitgemacht. Wir haben mittlerweile auch eine Facebook-Gruppe, die leider viel zu inaktiv ist, die wir mal wieder mehr nutzen sollten. Klassisches Content-Marketing ist natürlich auch immer wieder relevant. Und das sind so die verschiedenen Kanäle, die wir haben. Also vor allem sponsored, aber auch organisch. Und gleichzeitig ist aber das ganz große Thema auch, dass wir auf verschiedenen Messen unterwegs sind, hier den persönlichen Kontakt haben. Das wird auch immer noch sehr, sehr gewertschätzt, dass man sich auch wirklich nicht nur digital sieht, sondern auch live vor Ort. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle und dadurch kommt man auch in Kontakt mit ganz vielen interessanten, spannenden Menschen, mit denen man da in Kontakt geht. Interessant ist natürlich bei uns, dass wir ein Produkt haben, das nicht immer gebraucht wird. Das wird nämlich genau dann gebraucht, wenn man eine Immobilie hat, die man vertreiben will. Ja, also nur, es ist quasi bedarfsgerecht. Und wenn ich gerade jetzt den Bedarf habe, dann ist es interessant. Deswegen sind immer so kurzfristige Kampagnen meistens nicht das Richtige, sondern in dem Fall, wir sollten im Kopf von unseren Kunden sein, dass wir genau dann vorhanden sind, wenn sich jemand überlegt, jetzt brauche ich gerade ein Exposé, jetzt brauche ich gerade die richtige Grafik für meine Immobilie, die ich vermarkten möchte.
Ja, und für das braucht man eben einen Marketing-Mix, wie du sagst. Also von Werbeanzeigen über Social-Media-Gruppen, über Content-Marketing, über vor Ort irgendwelche lokalen Messen oder Aktivitäten.
Genau.
Siehst du denn noch irgendwo das Hauptzugpferd oder der Hauptakquise-Kanal, wo zum Neukunden daherkommen oder neue Aufträge?
Ich glaube, es war Henry Ford, aber vielleicht war es auch wer anders. Vielleicht lege ich ihm dieses Zitat jetzt auch in den Mund, aber der hat gesagt, 80% des Marketings sind für die Katz, wir wissen nur nicht welche. Und so ist es tatsächlich immer noch. Allerdings, die Online-Marketing-Maßnahmen geben uns jetzt andere Möglichkeiten. Wir können jetzt mittlerweile tracken, wir haben ein Conversion-Tracking, wir können die Klicks tracken, wir können sehen, was aktiv ist und dadurch müssen wir zum Glück deutlich weniger raten und wir wissen, ist jetzt die Google Ads gut oder funktioniert die nicht so? Anders ist es tatsächlich jetzt vor Ort. Dadurch könnte durch viele, viele Menschen der Glaube entstehen, dass man nur noch Online-Marketing machen sollte. Das sehe ich tatsächlich nicht so. Ich glaube tatsächlich, dass auch das Offline-Marketing seine Berechtigung hat und dass so das persönliche gesprochene Wort wie jetzt auf einer Messe und das Händeschütteln nochmal einen anderen Impact hat als Online-Marketing. Allerdings sollte sich beides als sehr, sehr gut ergänzen. Ich denke, eine Sache, die bei uns sehr, sehr gut funktioniert, ist Google. Das läuft sehr gut. Mir ist auch aufgefallen, dass YouTube-Ads im Moment sehr, sehr gut funktionieren bei uns. Also die erzeugen zumindest eine hohe Click-Ratio. Und genau, das ist, glaube ich, so im Moment das, was ich sehe. Aber es muss eigentlich am Ende des Tages alles sein. Ich glaube, wir fahren gerade einen ganz guten Mix.
Was genau meinst du jetzt damit Google? Google Ads, also bezahlte Werbeanzeigen, oder Google organisch mit Suchmaschinenoptimierung?
Alles.
Okay.
Genau, also tatsächlich der komplette Bereich. Ich habe jetzt vor allem über SEA geredet. Das finde ich ist eine spannende Sache, aber auch Display-Anzeigen finde ich im Moment einen sehr, sehr coolen Weg, der uns sehr geholfen hat. Meta hat es ja im Moment nicht so ganz einfach mit den Anzeigen. Das war früher ja ein kleines Paradies, wenn man mal als Werbetreibender natürlich, für den Datenschutz hat sich natürlich da vieles verbessert, aber als Werbetreibender war Meta früher eine Goldgrube. Da konnte man ja nochmal ganz anders Werbung schalten. Das ist jetzt mittlerweile ein bisschen eingeschränkt, auch nach den iOS-Updates, die es so gab. Aber es finde ich immer noch eine ganz gute Möglichkeit und auch die Plattform, vor allem jetzt für unsere Zielgruppe zum Beispiel, funktioniert sowas wie TikTok okay, aber ich muss sagen, ich bin da auch, was viele unterschätzen, Facebook unterschätzen viele im Moment sehr, aber da ist auch noch eine Zielgruppe vorhanden und Instagram ist für mich tatsächlich eine Hauptplattform, die ich eigentlich mit am liebsten bespiele und mit denen wir unsere Kunden mit Content versorgen. Aber mir fällt tatsächlich schon auch auf, dass wenn ich jetzt Reels zum Beispiel mit so einem Podcast mache, dass der auf TikTok besser performt als auf Instagram.
Ja, weil Reels halt irgendwie eben prädestiniert sind für TikTok. Also klar, der Reel-Begriff ist zwar eigentlich schon Instagram, aber halt dann dennoch TikTok die einschlägige Videoplattform. Abgesehen natürlich von YouTube jetzt. YouTube Shorts könnte es natürlich dann gleichermaßen probieren. Aber das Hauptmedium von euch ist dann diese statischen Grundrisse, die statischen Fotos, die werden bestimmt auch auf Instagram besser funktionieren, würde ich mal meinen.
Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich jetzt auch eine Herausforderung, ne? Weil Adam Mosseri, das ist ja der CEO von Instagram, der hat ja damals gesagt, dass auch Instagram eine Videoplattform mehr und mehr werden soll. Und deswegen, es fällt einem schon auf, finde ich, dass Video-Content dann da sehr präferiert wird. Obwohl, wie du eigentlich schon sagst, wenn wir Grundrisse posten, performen sie tatsächlich auch statisch immer noch ganz gut. Das hat mich überrascht. Ganz früher, wo es noch extrem viel organische Reichweite gab auf Instagram, da hatten wir, weiß ich noch, 400, 500 Follower. Ja, jetzt mittlerweile haben wir ja so um die 3000. Aber als wir diese Anzahl hatten, habe ich teilweise einen Grundriss gepostet, der hatte 5000 Impressions. Säure. Ja. Habe ich nie verstanden, warum, aber hat funktioniert. Vielleicht kannst du das mir erzählen.
Was genau hat es denn gepostet? Den schönen Grundriss, also der wirklich dann nach dann von euch aufbereitet worden ist, oder hast du auch dann den Vorher-Nachher-Vergleich gemacht, wie das Original ausgesehen hat denn?
Eigentlich nur die schönen Grundrisse. Mhm. Das war wirklich so, damals hatte ich einfach regelmäßig, habe ich einfach Grundrisse gepostet. Und es war auch total unabhängig davon, ob das jetzt eine 2D-Illustration war, was ja eher der einfachere Grundriss ist bei uns, oder Preis-Leistungssieger, oder ob das jetzt ein Dollhouse-Grundriss ist mit, 3D, beeindruckend und keine Ahnung was. Es hatte immer eigentlich eine sehr, sehr hohe Reichweite. Also eine hohe vierstellige Reichweite. Und das war echt überraschend. Für mich zumindest in dem Zeitpunkt. Mhm. Ich habe mir damals das so vorgestellt, dass halt einfach der Fit zwischen dem, was man erwartet bei unserer Marke und dem, was ich gepostet habe, sehr klar da war. Mhm. Aber tatsächlich so den Hebel hätte ich damals nicht erwartet. Mhm.
Habt ihr denn bislang auch mal Vorher-Nachher-Ergebnisse gezeigt?
Da gibt es halt eine Herausforderung, und das ist so das Thema, dass unsere Kunden das zum Teil nicht wollen.
Also, dass das Original gezeigt wird.
Ja, genau. Also, dass wir, da haben wir einfach auch in unseren AGBs so eine Datenschutz-Thematik mit drin, und wir müssen dann mit unseren Kunden halt sprechen, dass wir diese Vorher-Nachher-Möglichkeiten haben. Wir haben sowas aber tatsächlich schon mal selber gemacht mit eigenen Produkt, also mit eigenen Skizzen, die wir dann einfach umgewandelt haben. Und damit haben wir dann da Content erstellt. Das war auch ganz gut. Aber ich muss tatsächlich sagen, trotzdem so die statischen Bilder haben besser funktioniert.
Okay, gut. Haben wir vorhin gerade über Henry Ford gesprochen, aber wegen 80%, 50% der Werbung, die wir machen, ist wahrscheinlich rausgeworfenes Geld. Wisst du nicht, welche Hälfte davon? Wir haben über Tracking gesprochen, was das Ganze natürlich etwas besser machen sollte. Jetzt haben wir aber weil du gerade sagst, ihr macht so viele mit Google Ads und Display und YouTube Ads und Meta Ads und so weiter. Noch dazu mit der Thematik DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, die Herausforderung, dass wir nicht alles messen können oder auch dann dürfen. Wie geht's denn mit der Thematik um? Was habt ihr für ein Tracking-Tool? Wie macht ihr Multi-Channel-Marketing, um das dann alles so nachvollziehen zu können?
Also als Tracking-Tools, wir haben natürlich von Anfang an so den Metapixel in unserer Möglichkeit genutzt, und wir haben natürlich auch Analytics genutzt eine ganze Zeit lang. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung mit der DSGVO. Da haben wir zum Glück einen sehr, sehr tollen Datenschutzbeauftragten. Und der wird wahrscheinlich da der bessere Interviewpartner für dich. Der könnte dir da deutlich mehr sagen. Aber zumindest die Dinge, die wir machen, die sind mit ihm abgesprochen, und das funktioniert soweit gut.
Okay, ja. Ja, am Ende des Tages muss jedenfalls funktionieren, in welcher Form dann, wie auch immer. Hauptsache, man macht beim Marketing, und das bringt dann irgendwo dann ein sichtbar werden oder dann auch die entsprechenden Anfragen und Umsätze. Und wie man gehört hat von dir, 1000 Grundrisse pro Tag, das ist doch schon mal sehr erfolgreich, würde man meinen.
Ja, wir sind jetzt ja auch schon seit 15 Jahren dabei. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man, dass man da eine gewisse Grundbasis hat, und genau, am Ende des Tages, ob man gut oder schlecht ist, verrät einem dann der Markt. Und ja, wir hoffen, dass unsere Kunden uns noch lange treu bleiben und dass wir lange gemeinsam dann noch Erfolg haben.
Jetzt gib uns doch nochmal ein paar Tipps, Markus. Entweder für jemanden, der jetzt ein Unternehmer ist und sagt, er möchte sich selber vermarkten. Welche Marketingmöglichkeit sollte man machen? Sollte man jetzt einen Podcast starten, wie du deinen Makler, der Flüster-Podcast hast? Sollte man Webinare machen? Sollte man auf Messen gehen? Sollte man in Werbeanzeigen investieren? Also was würdest du jetzt dann davon mal sagen?
Jetzt eine sehr beliebte Antwort. Es kommt darauf an. Ich glaube, nicht alles passt zu jedem. Und ich finde das irgendwie zum Teil auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn Leute sagen, okay, man muss jetzt TikTok machen oder man muss Instagram oder man braucht jetzt einen Podcast oder man muss dieses oder jenes jetzt machen. Ganz wichtig ist als allererstes mal zu überlegen, was ist eigentlich meine Dienstleistung und wen will ich damit erreichen? So. Und wenn ich mir das schon mal überlegt habe, und das ist eine große Herausforderung, weil wen möchte ich erreichen? Da gibt es ja die Möglichkeit, zum Beispiel Personas einfach zu zeichnen, sich eine klare Vorstellung zu machen, was bewegt denn meine Kunden? Wir haben davor ja auch schon über Bedürfnisse gesprochen. Welches Bedürfnis sollte ich dann ansprechen? Und was machen die eigentlich so den ganzen Tag? Sind die auf TikTok unterwegs oder sind die unterwegs auf Instagram oder googeln die vielleicht, wenn sie mich brauchen, oder sind die auf irgendwelchen Foren oder auf Reddit oder sind die auf Messen unterwegs, sind die von der alten Schule? Wer weiß, das ist erstmal so eine große Frage, die man sich selber beantworten muss. Und dann gilt es, sich zu überlegen, welche Kanäle passen denn zu dieser Zielgruppe und welche Aussage möchte ich überhaupt verkörpern, was will ich im Kopf meines Gegenübers denn wirklich auslösen? Was macht diesen Menschen denn wirklich, was ist dieser Hook-Point, über den wir immer so sprechen? Dieser Hook, der unter dem Meer von Informationen, die ich jeden Tag bekomme, ja, also das ist ja eine unglaubliche Fülle, und von in diesem Meer von Informationen, 98% der Dinge nehmen wir gar nicht richtig wahr, die wir so im Alltag erleben. Und wie kann ich es schaffen, einer von diesen 1,9% zu sein? Und wenn ich den richtigen Hook gefunden habe, und da werde ich viele ausprobieren müssen, dann gilt es da, wie kann ich den am besten über welches Medium transportieren? Und wenn ich das gefunden habe und dann noch für mich auch eine Branding-Möglichkeit gefunden habe, die mir auch liegt, also spreche ich zum Beispiel auch gerne, mache ich gerne einen Podcast, da bin ich jetzt zum Beispiel der Typ dafür, ich mache das sehr, sehr gerne, weil viele Leute mir zurückgegeben haben, dass ich eine angenehme Stimme habe und ich mag das Medium außerdem auch sehr. Dann ist vielleicht auch die Frage, mache ich gerne längere YouTube-Videos? Ist das ein Ding? Mag ich mich lieber irgendwie auch darstellen in Form von Bildern oder Fotos? Und was will ich da zeigen? Was will ich da vermitteln? Das sind also ganz, ganz viele Fragen, die sich deswegen leider nicht so pauschal beantworten lassen. Und deswegen ist es sehr toll, dass es Experten wie dich gibt, die Menschen dabei unterstützen können, das Richtige für sich zu finden.
Du hast doch gesagt,
jetzt habe ich Werbung gemacht für dich, ne?
Ja, danke schön. Aber auch gleich von mir ein Lob eben zu deiner Stimme, die ist auf jeden Fall sehr angenehm und das finde ich cool. Und dass auch du das mal für dich jetzt so erkannt hast als Marketingmöglichkeit. Und du hast ja gesagt, es kommt drauf an, aber du hast dann eine extrem fundierte Antwort geliefert. Entweder weil du eben Wirtschaftspsychologe bist, also damit diesen psychologischen Aspekt dann hast und dienen kannst, oder weil du eben gleichermaßen Marketing-Expertise hast. Und mit diesem Persona-Thema hast du auf jeden Fall völlig recht, muss ich wirklich der Sache bewusst werden, wen möchte man erreichen, wer ist der Kunde oder wirklich auch der ideale Kunde, der Zielkunde, den man genauso in der Form haben möchte und dann weiter überlegen, was macht er, wo hält er sich auf, wonach sucht er, was hat er für ein Problem, wie muss die Lösung eben für ihn lauten, dass er auch dann darauf dann eben richtig reagieren wird. Finde ich voll cool. Also nicht nur eine Entweder-Oder-Antwort, sondern wirklich eine sehr fundierte Antwort von dir. Cool.
Es ist ja auch immer so ein Mindset, Ding, dass man sich da auch überlegen kann. Mindset ist ja schon mittlerweile ein verbranntes Wort, ich weiß. Aber wenn ich mir überlege, dass ich aus einer Bedürftigkeit komme als Anbieter, dann ist es meistens so, oh Gott, ich will meine Dienstleistung an irgendjemanden vermitteln, dass mir irgendjemand was abkauft. Das ist ja ganz häufig, wenn man beginnt, seine Dienstleistung zu verkaufen. Aber wenn man dahin kommt, dass man sagt, okay, welchen Kunden wünsche ich mir denn? Was ist denn die Person, mit der ich zusammenarbeiten möchte, mit der ich Spaß haben möchte? Die mir auch Freude macht, wo ich vielleicht auch am besten selber meine PS auf die Straße bringen kann, da geht man dann plötzlich ganz anders ran. Naja, da hat man plötzlich Lust darauf und dann hat man nicht dieses Gefühl von Klinkenputzen und ich muss jetzt unbedingt dahin und bitte, bitte kauf doch meinen Grundriss, sondern wenn ich mir überlege, was ist denn jetzt für uns zum Beispiel, wenn wir Grundriss, der Immobilienmakler, mit dem wir gerne zusammenarbeiten möchten, dann geht man da wirklich auch auf Augenhöhe auf die Menschen zu und freut sich einfach, denen weiterzuhelfen, die unterstützen zu können. Ja, und ihnen nicht irgendwie Geld aus der Tasche zu ziehen, weil darum geht's ja nicht. Man sollte Lösungen finden und keinen unfairen Tausch machen. Wir wollen ja niemanden abziehen.
Ja, das muss natürlich ein Tauschgeschäft sein, von wegen Zeit gegen Geld oder ich gebe dir Geld und ich bekomme dann eine Dienstleistung, aber eben auf einer fairen Basis, auf einer fairen Ebene. Und eigentlich muss es eben ein Win-Win sein, also beide Seiten müssen davon eben profitieren. Und wenn man da wirklich diese Leidenschaft gefunden hat, von wegen für diese eine Person, für diese eine Zielgruppe so sich ins Zeug zu legen, dann hat man auf jeden Fall seine Passion gefunden, würde ich meinen. Finde ich cool. Hast du nun mal so eine ähnliche Aussage? Also welchen Tipp möchtest du jemandem geben? Aber nicht jemand, der sich selbst als Unternehmen vermarkten möchte, sondern der seine Immobilie vermarkten möchte. Was soll der da quasi machen?
Also da könnte man wahrscheinlich die meisten von unseren Kunden fragen, die könnten das wahrscheinlich besser beantworten. Was ich jetzt aber als Erfahrung gesammelt habe und auch im Austausch mit diesen Menschen ist, dass wir vor allem in der aktuellen Zeit geht es erstmal darum, ein Grundvertrauen aufzubauen, sowohl bei einem potenziellen Käufer als auch bei einem Verkäufer, dass ich diesen Menschen das Gefühl gebe, dass ich wirklich auch vom Herzen her interessiert daran bin und dass ich mich begeistere für diesen kompletten Prozess. Dann der zweite Punkt ist, also zum Punkt eins ist diese Wertschätzung von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Punkt zwei ist die Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist, glaube ich, im Moment vor allem sehr wichtig. Wir sind alle, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wo ein bisschen über die Herausforderungen des aktuellen Marktes gesprochen haben. Es ist heute vor allem sehr, sehr wichtig, dass wir nicht dem Trugschluss erliegen, dass wir einfach einen sehr, sehr hohen Preis, den wir möglicherweise gar nicht bekommen, unserem Verkäufer anbieten und sagen, ja, ich kriege die Immobilie zu dem und dem Preis los. Und dann hat man am Ende das Problem, dass es als erstes, weiß ich nicht, bei uns in München ist ja so, 1 Million ist ja jetzt kein seltener Preis, den man für eine Immobilie abruft. Und dann sieht man, da gibt es ja so verschiedene Plugins, die man nutzen kann. Red Pill oder so heißt sie, glaube ich. Und dann sieht man einfach, wie immer wieder die Immobilie reduziert wurde. Und da kann man sich vorstellen, welche Diskussionen im Hintergrund gelaufen sind. Und dann vielleicht der Makler wieder zum Eigentümer gegangen ist und gesagt hat, ja Mensch, Ich habe es leider nicht geschafft, die Immobilie zu dem Preis zu verkaufen. Wir müssen sie vielleicht wieder reduzieren. Und dann kann man sich vorstellen, wie viel Enttäuschung dann plötzlich dieser Eigentümer mit dem Verkäufer erlebt. Und dann kann sich jeder mal überlegen, wird dieser Eigentümer den Immobilienmakler an seine Freunde weiterempfehlen? Und ich denke, da ist die Antwort ganz klar, da ist sie nein. Und Ehrlichkeit gegenüber dem Käufer, weil Käufer sind ja auch zukünftige mögliche Verkäufer. Ja, da ist dann auch genau dieses Thema. Früher hat man gesagt, Massenbesichtigungen, 20 Leute kommen rein und schauen sich das dann an und derjenige kann sich geehrt fühlen, der sie dann kaufen darf. Wenn wir die Menschen gut behandeln, dann kommen sie vielleicht in 5 oder 10 Jahren auf uns zurück, wenn sie vielleicht eine andere Immobilie oder die gleiche Immobilie wiederverkaufen. Ja, hoffentlich nicht, aber wenn die mal ein Verkaufsobjekt haben, dann kommen sie auf uns zurück. Wenn sie eine gute Erfahrung mit uns gesammelt haben, dann ist es vielleicht so, dass sie uns an den anderen weiterempfehlen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die Immobilienbranche ist ein Kontaktgeschäft. Ja, das setzt der nächste Euro ins Phrasenschwein. Aber das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man das sieht. Keine verbrannte Erde hinterlassen, guten Eindruck hinterlassen, weil nur dann empfehlen einen die Leute auch wirklich weiter.
Genau. Nächster Spruch fürs Phrasenschwein: Kontakte bringen Kontrakte.
Genau.
Hast du schon mal gehört?
Ich glaube schon, aber du hast das jetzt gerade wieder aufgefrischt.
Ja. Aber ja, Business ist ein Numbers Game, andere Phrase, aber gleiches Prinzip dahinter. Es braucht eben viele Kontakte, viel Sichtbarkeit, viel Marketing, viel bla bla bla, um aber dann die Leute anzuziehen, um Leads zu generieren, um Aufträge zu generieren.
Ja.
Auf die Frage, welchen Tipp möchtest du jemandem geben, der eben seine Immobilie vermarkten könnte, hättest du auch ganz simpel sagen können, buch zu euren Grundriss bei MacGrundriss. Aber ich finde es cool, dass du jetzt etwas anderes gesagt hast. Und ja, das Thema Grundvertrauen, Ehrlichkeit finde ich ganz plausibel, finde ich ganz logisch.
Ja, also das ist ja genau der Punkt. Wir wollen ja, wie gesagt, das ist auch meine Strategie, die es schon immer war. Wir wollen Menschen helfen, die in unserer Zielgruppe sind, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und ja, uns wird es natürlich freuen, wenn ihr bei uns eure Grundrisse kauft. Aber entscheidet euch auch aus den richtigen Gründen für uns. Und ja, dann haben wir hoffentlich eine lange, fruchtbare Zusammenarbeit. Uns geht es da wirklich auch sehr um den Service und um die Zusammenarbeit mit den Menschen, um den Kontakt mit den Menschen. Deswegen im Moment, wir rufen die Leute auch regelmäßig an. Wir fragen einfach mal, hey, wie zufrieden seid ihr denn gerade mit uns? Was können wir tun, um besser zu werden? Und ich glaube, dass das sehr geschätzt wird. Weil wir sammeln das und wir versuchen dann wirklich aus dem Feedback von unseren Kunden uns weiterzuentwickeln. Und versuchen jetzt rauszugehen aus diesem Elfenbeinturm, in dem man ja häufig ist, wenn man sich selber belegt, wie kann ich meine Dienstleistung besser machen? Nee, und den Tipp kann ich auch den meisten Leuten geben. Sprecht immer mit eurer Zielgruppe, holt Feedback ein, schaut, dass es ehrlich ist und dann entwickelt euch entsprechend weiter.
Ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall gewonnen, dass ihr eben Menschen helfen wollt, eben nicht nur, weil ihr rein diese Dienstleistung bringt und dann quasi ja Ende Gelände, sondern halt, dass ihr da weit mehr macht als wir das, dass ihr da einen weit größeren Service dann mit anbietet, eben mit Podcast, mit Webinaren, mit anderen Servicemöglichkeiten. Ich danke jedenfalls auch dir für dein Gespräch, für unser heutiges Gespräch. Hat mir sehr viel Freude bereitet, weil wir einfach sehr viele, ja, ähnliche Werte auch dann so vertreten, glaube ich, oder nach außen hin transportieren. Und weil es auch sehr aufschlussreich war, weil du sehr coole, ja, Inputs gegeben hast, die bestimmt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer relevant sein können. Lieber Markus, danke jedenfalls an dieser Stelle. Wenn du noch was sagen möchtest, quasi als letzte Worte, dann gerne schieß los. Ansonsten eben danke für deine Zeit.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Und folgt mir Grundriss auf Instagram.
Genau, gerne. Wir verlinken. Besten Dank, Markus. Auf bald, wir hören uns.
Auf bald.
Ciao.
Ciao.
Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.lik/ und dann die Nummer der jeweiligen Folge.
Dir hat die Folge gefallen und du konntest dir 1 bis 2 Tipps für dich mitnehmen, dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder eine Mail an podcast@alexstadler.at oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden.
Danke jedenfalls für dein Mitdabeisein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao.